Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
In so manchen Gesprächen über den Glauben, die ich hatte, da haben mir so einige gesagt, dass sie irgendwie schon immer an Gott geglaubt haben. Schon immer. Und selbst Christen haben das so in ihrer Bekehrungsgeschichte oft auch erwähnt. Irgendwie habe ich schon immer geglaubt. Ich sage euch was, niemand hat immer schon geglaubt. Auch die nicht, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Auch die nicht. Denn Glaube ist ein Wunder. Ein Wunder, das in meiner persönlichen Geschichte stattfindet. Und das ist oft ein Prozess, den Gott selbst mit dem geht, den er zum Glauben führen will. Und ich werde immer kritisch, wenn Leute sagen, ich habe schon immer geglaubt. Und ich frage mich dann, was ist denn das für eine Aussage? Was meint man denn damit, ich habe schon immer an Gott geglaubt? Meint man damit, ich habe schon immer daran geglaubt, dass es einen Gott gibt, dass er existiert, dass da was Höheres ist? Das glaubt auch der Teufel. Meint man damit, ich habe mich schon immer für Religion und Gott interessiert und gehe in die Kirche? Oder in die Moschee? Weltweit tun Menschen das. So viele Götter wären da im Angebot. Um welchen Gott geht es denn? Und den Text, den wir jetzt lesen werden aus dem Johannesevangelium, der wird eins sehr deutlich machen, das, worüber wir hier nachdenken und reden, das hat niemand schon immer irgendwie geglaubt. Das ist unmöglich. Denn das sprengt unseren Verstand. Das sind Informationen aus einer anderen Welt, die wir normal gar nicht sehen. Wir reden hier über Gott als den Schöpfer. Als den Retter, wir reden über ein Leben vor und nach dem Tod. Ermöglicht durch das Handeln Gottes. All das hat niemand so schon immer geglaubt. Das ist unmöglich. Mag sein, dass wir uns schon so dran gewöhnt haben, aber das, was wir heute lesen werden, das ist unfassbar. Und niemand hat das schon immer geglaubt. Was wir zuerst brauchen, das sind verlässliche Informationen. Über den Glauben, über Gott. Und Johannes schreibt daher uns dieses Evangelium mit diesem Anliegen. Er will uns eine Grundlage geben für unseren Glauben, damit wir sicher sein können, woher kommen diese Informationen, die wir brauchen. Johannes hat es ganz am Anfang, Kapitel 1, erwähnt. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. So, und jetzt können wir anfangen, über den Prozess nachzudenken, was es heißt, zu glauben. Glaube bedeutet nämlich nicht an Gott zu glauben, sondern Gott zu glauben. Nochmal, Glaube bedeutet nicht an Gott zu glauben, sondern Gott zu glauben. Und dazu müssen wir doch erstmal wissen, ob er ist, wer er ist, wie er ist. Und das ist das Wesen und der Inhalt des christlichen Glaubens. Und dorthin zu kommen, ist oftmals ein Prozess. Das ist oftmals auch ein längerer Prozess des Kämpfens, des Fragens, des Irritiertseins, des Abwägens, des Prüfens, des genauen Hinsehens. Und wohin müssen wir dann sehen, wenn das stimmt, was Johannes hier schreibt? Zu dem Sohn, der uns den Vater gezeigt hat. Wer das nicht tut, kann nicht begründet glauben. Okay? Und was wir daher immer wieder im Evangelium gesehen haben, bei denen, die zum Glauben gekommen sind, und was wir besonders auch bei der Auferstehung jetzt sehen werden, ist, dass da bei denen, die das miterleben, zunächst mal eine gewisse Skepsis ist. Skepsis. Und die ist notwendig, wenn du glauben willst. Warum? Weil wir beim christlichen Glauben von Wahrheiten sprechen, die uns nicht so ohne weiteres zugänglich sind. Die müssen uns offenbart werden. Die müssen uns gesagt werden, gezeigt werden. Und weil es so viele Glaubensangebote gibt, daher müssen wir eine gesunde Skepsis haben. Was ist denn Skepsis? Was ist das für ein Wort? Das Wort skeptisch ist vom griechischen Skepsis entlehnt und bedeutet einfach was? Sehen, betrachten, genau hinsehen, mal bedenken, überlegen, untersuchen, forschen. Skepsis. Nicht, das muss halt einfach glauben. Wenn ich nachdenke, kann ich glauben. Skeptiker erforschen und denken gründlich nach. Die sehen ganz genau hin. Das sind Menschen, die sich nicht beim ersten Sehen überzeugen lassen. Aber sie verteidigen auch nicht blind das, was sie bis jetzt glauben, denken und vermuten. Und das ist der Unterschied zu so vielen, die heute nur noch diskutieren wollen, um des Diskutierens willen. Und diese wertvolle Skepsis sehen wir heute in dem Text, den wir lesen werden. Und wir sehen sie zu Recht bei einigen im Jüngerkreis. Wir haben letzte Woche gelesen, wie sie ihre Hoffnung, den Messias, begraben haben und sich damit abgefunden haben, dass er tot ist. Das war für sie Fakt. Aber dann passiert Folgendes und ich möchte mit euch jetzt den Text lesen für heute. Der steht in Johannes 20. Verse 1 bis 10. Ich bitte euch dazu aufzustehen, während ich die Worte aus Gottes Wort lese. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zu der Gruft. Und sich vornüber bückend sieht er die Leintücher liegen, doch er ging nicht hinein. Da kommt auch Simon Petrus, ihm folgend, und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der als erster zu der Gruft gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen die Jünger wieder heim. Jesus, wir bitten dich gemeinsam, dass du uns hilfst, zu verstehen, was es bedeutet, dieses Ereignis so zu sehen wie die Jünger damals. Ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst heute Morgen und immer sicherer werden lässt. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir haben. Hilf uns, dein Wort zu verstehen. Amen. Schaut, die Auferstehung des Messias, und das geht's hier, ist eine Tatsache, die zunächst mal in allen Evangelien sehr stark betont wird und auch detailliert beschrieben wird. Diese Aussage, diese Behauptung steht jetzt im Raum und sie steht im Raum bis heute. Welche? Das Grab war leer. Das Grab war leer. Das ist die Behauptung. Und in diesem Text von heute sehen wir, wie einige der Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu zunächst nur die Indizien dafür sehen. Das ist das Thema für heute. Es sind Indizien, die Hoffnung machen. Ein Indiz ist kein Beweis. Ein Indiz ist kein Beweis. Das Wort Indiz kommt vom lateinischen Indicare und bedeutet anzeigen. Ein Indiz ist also ein Anzeichen, von dem sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Sachverhalt, auf eine Entwicklung, eine Situation oder einen Zustand schließen lässt. Aber es ist kein Beweis. Und wir sehen hier alle Jünger sehr skeptisch bei dem, was sie hier an äußeren Indizien sehen. Ich möchte euch zwei Indizien aus dem Text nennen. Indiz 1. Der Stein vor dem Grab ist weggerollt. Früher Sonntagmorgen, mehrere Frauen kommen zum Grab, um die Begräbnisprozedur abzuschließen, aber sie kommen getrennt. Zuerst kommt eine Frau allein. Nochmal Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Ich weiß nicht, als ich das so gelesen habe, ich gewinne so den Eindruck, dass Johannes uns, also seinen Lesern des Evangeliums, die Gelegenheit lassen will, selbst da mitzugehen und selbst zur Erkenntnis zu kommen, dass Jesus am Ende tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Diesen Weg müssen wir zusammen gehen. Und er beschreibt hier Details. So beginnt er hier mit einer Zeit, einer Ortsangabe und der äußeren Lage. Also es passiert nicht in luftleeren Raum, sondern konkret in der Geschichte hier an diesem Ort. Und er beschreibt eine Person, eine Frau, Maria Magdalena. Wer war das? Maria war eine Jüngerin, eine Nachfolgerin von Jesus. Jesus hatte sie von vielen bösen Geistern befreit. Das berichtet Lukas in Lukas 8. Magdalena war nicht ihr Nachname, sondern bezeichnet ihre Herkunft. Maria aus Magdala. Sie kam aus dem Ort Magdala, nahe am See Genezareth. Und Maria blieb, wie einige andere Frauen auch, bei Jesus in der Zeit seines öffentlichen Dienstes. Sie war ständig bei ihm. Wir hören öfter von den Jüngern, nein, es waren auch Frauen dabei, die ihn begleitet haben. Und selbst während seines Todes sehen wir Maria Magdalena am Kreuz. Wir haben das in Johannes 19 ja gelesen. Ich lese es euch nochmal. Johannes 19, 25. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Aber wir sehen sie auch kurz danach. Sogar bei der Grablegung war sie dabei. Sie war dabei, als Josef und Nikodemus, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, den Leib von Jesu in diese Gruft brachten. Matthäus 27 berichtet davon. Ich nehme euch da nochmal mit hinein, einfach, dass ihr die Geschichte vor Augen habt. Als es aber Abend geworden war, Jesus hing am Kreuz, jetzt kommt ein reicher Mann von Arimathea mit Namen Josef, der auch selbst ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass er ihm übergeben würde. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reines, feines Leintuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in dem Felsen hatte aushauen lassen, und er wälzte einen großen Stein an den Eingang der Gruft und ging weg. Und dann heißt es, es waren aber Maria Magdalena und die andere Maria dort und saßen dem Grab gegenüber. Das heißt, die war auch dabei. Haben wir letzte Woche gar nicht erwähnt. Also Maria folgte Jesus nach bis zur Grablegung, und Matthäus erwähnt sogar, dass Maria und eine andere Maria eine Weile dort abends noch saßen. Sie wussten, wo das Grab war. Sie waren dabei. Und hier ist sie wieder, steht früh am Grab, am Sonntagmorgen früh. Sie wusste, wo das Grab war, und sie war dabei, das, was Josef und Nikodemus angefangen haben, nämlich das Einbalsamieren von Jesus, abzuschließen. Das ist das, was sie taten. Das bestätigt Lukas. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie zurückgekehrt waren, bereiteten sie Gewürzsalben und Salböle vor, und über den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Das heißt, als sie weggegangen waren, haben sie diese ganzen Gewürze geholt und vorbereitet für diesen Morgen. Was heißt das? Diese Vorbereitung? Diese Vorbereitungen zeigen, dass sie eine Auferstehung nicht erwartet haben. Das ist das, was sie geglaubt haben. Und jetzt können wir ja fragen, warum Maria überhaupt zum Grab ging, um die Einbalsamierung zum Abschluss zu bringen. Warum? Wenn da doch eine Grabplatte vorne war. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf war. Ein Grab damals war aus einem Hügel oder einem Felsen geschlagen, und die Grabhöhle davor, da war so eine Nut, wo man diesen Felsen dann vor dieses Eingangstor dann gerollt hat. So haben wir es ja in Matthäus eben gelesen, Matthäus 27 nochmal. Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reines, feines Leintuch, legte ihn in eine neue Gruft, die er in dem Felsen hatte, aushauen lassen, und er wälzte einen großen Stein an den Eingang der Gruft und ging weg. Das war Freitagabend. Sonntagmorgen kommt sie. Hat sie vergessen, dass da ein Stein vor dem Tor war? War sie so in Trauer? Hat sie nicht mehr nachgedacht, als sie zum Grab lief? Hat sie die Steinplatte vergessen oder ausgeblendet? Keine Ahnung. Wir lesen in den Berichten der Evangelien, dass das Wegrollen des Steines auf übernatürliche Weise geschehen ist. Matthäus berichtet davon zuerst. Zunächst geschah ein großes Erdbeben, wie bei der Kreuzigung auch. Und hier auch, als der Stein weggerollt wurde. Das hat Maria Magdalena aber nicht mitbekommen. Und sie ging trotzdem zum Grab. Und sie sieht als erste etwas von diesen Indizien, dass hier etwas nicht stimmt. Sie sieht den Stein weggerollt. Mit ihren Augen. Das ist das, was Maria hier sieht, als sie wieder an dieses Grab kommt. Sehr früh war sie da. Freitagabend spät saß sie da und am Sonntagmorgen früh war sie auch wieder da. Das drückt etwas aus von ihrer Beziehung, die sie zu Jesus hatte. Sie hat das Geschehen am Kreuz beobachtet und war jetzt die Erste, die zu seinem Grab kam und sieht dort was? Den Stein weg. Und hier ist jetzt das Interessante, und da möchte ich euch einfach darauf hinweisen, das seht ihr in euren deutschen Übersetzungen nicht so. Das Wort sehen in diesem Abschnitt, den wir heute lesen, ist hier sehr betont. Hier stehen drei verschiedene Wörter für sehen. In diesem Sehen hier wird ausgedrückt, sie hat einfach ihre physischen Augen benutzt und sie sieht einfach. Sie nimmt einfach mit ihren physischen Augen wahr, der Stein ist weg. Das ist eine Art zu sehen. Warum war der Stein weggewälzt? Damit Jesus herauskommen konnte? Nicht. Der Stein war von der Gruft weggewälzt, nicht um den Herrn rauszulassen, sondern um die Nachfolger hineinzulassen, damit sie sehen. Sie sollten sehen, die Platte am Grab war weggerollt, damit die Nachfolger sehen und skeptisch werden. Forschen, nachdenken, Fragen stellen, prüfen. Also Johannes berichtet, wie Maria Magdalena zum Grab kam und mit ihren Augen, ihren physischen Augen, Fakten sieht, nämlich einfach, dass der Stein weggewälzt ist, aber sie bewertet es nicht weiter. Sie sah keinen Engel, sie hatte noch keine Botschaft vom himmlischen Boden bezüglich der Auferstehung empfangen, nix, sie sah nur den weggerollten Stein, ein Indiz. Und auf einmal ein wenig Hektik, Irritation am Grab, aufgeregt läuft sie zu Petrus, zu Johannes, weil sie dachte, dass der Leichnam weggenommen wurde, verlegt wurde, gestohlen wurde. Und das dachte sie auch, als sie diesen Ort verlassen hat, um es den Aposteln zu sagen. Lesen wir nochmal Vers 2. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das heißt, Maria geht von dem Ort weg und berichtet von dem, was sie mit ihren physischen Augen einfach gesehen hat. Und eine kleine Interpretation, dass sie ihn weggenommen haben. Wer mit sie gemeint ist, wird nicht gesagt, bestimmt nicht die Juden, denn sie wollten den Leichnam da lassen, wo er war, wo? Im Grab. Es kommen also nur die Wachen oder die römischen Behörden in Frage. Warum die allerdings den Leib hätten stehlen sollen, da hätte Maria wahrscheinlich auch keine Antwort drauf gewusst. Ihre einzige Erklärung war die, dass sie, wer auch immer das war, den Leib von Jesus an einen unbekannten Ort hingelegt haben. Das war die Situation. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wir wissen nicht. Was für eine Aussage. Die hilft manchmal auch weiter. Manchmal sind das so richtige Klugscheißer. Entschuldigung. Wir wissen nicht. Das war ehrlich, das war aufrichtig. Sie hat mit den physischen Augen etwas gesehen. Sie war irritiert und sagt, ich weiß nicht. Indizien zu sehen ist das eine, aber die richtigen Rückschlüsse zu treffen, dazu muss man manchmal mehr sehen, als Maria gesehen hat. Die Unkenntnis der tatsächlichen Fakten führte sie zu einer falschen Schlussfolgerung. Sie haben ihn weggenommen. Dass sie hier in Wir-Form redet, wir wissen nicht, wo sie hingelegt haben, deutet an, dass sie mit den anderen Frauen dann doch noch am Grab war. Die sind dann irgendwie später noch dazugekommen. Und interessant ist jetzt die erste Reaktion der Jünger, als sie diese Information bekamen. Ihre erste Reaktion war die, wird nicht von Johannes berichtet, sondern von Lukas. Und diese Worte erschienen vor ihnen wie leeres Gerede. Sie glaubten ihnen nicht. Glaube ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Sie glaubten ihnen nicht. Aber daraufhin rannten dennoch Petrus und Johannes zum Grab, um selber zu sehen. Lesen wir nochmal Verse 3 bis 5. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zu der Gruft. Und sich vornüberbückend sieht er die Leinentücher liegen, doch er ging nicht hinein. Ihr seht, Johannes nannte sich hier erneut nicht mit Namen, sondern diese indirekte Weise, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist das, was ihm persönlich so wertvoll war, so bezeichnet er sich hier. Also was Jüngerschaft betraf, standen Petrus und Johannes auf gleichem Boden. Die Aussage bedeutet nicht, dass Jesus Johannes mehr liebte als die anderen, sondern dass das für den Schreiber, für Johannes, so wertvoll war, dass er sich so ohne Namensnennung beschrieben hat, der Jünger, den Jesus liebte. Und was sehen die Jünger? Zweites Indiz. Die Leintücher liegen geordnet noch im Grab. Zweites Indiz. Und die einzige Möglichkeit, den Bericht von Maria Magdalena halt zu überprüfen, war der Gang zum Grab. Sie mussten selber sehen. Und auch diese Angaben zu den Einzelheiten, die sich in diesen Versen finden, konnte ja nur niemand geben, der wirklich dabei gewesen ist. Johannes sagt, ich habe das so miterlebt. Ich war dabei. Und als beide dann ankamen, war keine der Frauen mehr dort vor Ort. Und was sehen wir bei Johannes? Johannes sieht von außen. Er geht nicht rein ins Grab. Er sieht von außen die Leintücher im Grab liegen. Nochmal hier spontan Wettlauf unter Jüngern. Johannes lief Petrus voraus und war wohl der Sportlichere. Auf jeden Fall war er der Jüngere. Er kam zuerst zum offenen Grab, geht aber nicht in das Grab, sondern bleibt draußen stehen und sieht von dort in das dunkle Grab hinein. Vielleicht fürchtete er sich, wollte sich nicht verunreinigen, was auch immer. Aber auch hier steht bei dem Wort sehen das gleiche griechische Wort, was wir schon bei Maria gesehen haben. Er sieht nur von außen die Tatsache mit seinen physischen Augen. Nimmt er das wahr? Das Grab ist offen, es ist leer, der Leichnam Jesu war nicht mehr da, er sieht, dass immer noch die Leintücher da liegen, die Stoffstreifen, mit denen Jesus eingewickelt war. Er sah hinein und sieht all diese Indizien. Und dann kommt Petrus. Und wie wir ihn nicht anders kennen, da kommt auch Simon Petrus, Vers 6 bis 7 nochmal, ihm folgend und ging in die Gruft hinein und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem Platz. Letztendlich kommt dieser abgehängte Petrus ans Grab und wie man ihn erkennt, stürmisch vorneweg, ohne nachzudenken, geht er im Gegensatz zu Johannes in das Grab. Das war sein Temperament. Und was hat er dann im Grab gesehen? Er hat mehr gesehen. Und hier ist jetzt zum ersten Mal ein anderes Wort für sehen. Hier steht im Griechischen ein anderes Wort. Es bedeutet aufmerksam alles mal anschauen. Aufmerksam anschauen. Das heißt, er sah auch die Leintücher wie Johannes, aber darüber hinaus konnte er auch das Schweißtuch sehen, das Toten um das Haupt gebunden wurde. Das hat er auch gesehen. Ein weiteres Detail. Überraschenderweise lag dieses Tuch aber nicht bei den anderen Tüchern. Das sieht Petrus. Es lag an einer anderen Stelle und zwar ordentlich zusammengerollt. Er sieht mehr. Aufmerksam hat er hingeschaut. Nochmal, der Körper Jesu war durch die Tücher hindurch entrückt worden. Durch die Tücher hindurch. Das Tuch, in das der Kopf eingewickelt war, lag separat. Indizien sind das. Beweisen erstmal gar nicht. Indizien. Aber das war auffällig. Obwohl die Leiche weg war, waren die Leintücher noch da und nicht durcheinander, sondern wahrscheinlich in der Form, wie Jesus sie am Leib hatte, als er begraben wurde. Auch das Schweißtuch gab ihm einen ganz wichtigen Hinweis, dass hier etwas Besonderes geschehen sein musste. Was auch immer. Er hat aufmerksam hingeschaut. Was für einen Hinweis geben uns also die zurückgelassenen Leintücher? Wir müssen auch mit Menschen, die das nicht glauben, reden. Die Geschichte hilft uns. Wir haben hier weitere Indizien. Was hat er gesehen? Die Leintücher hätten so nicht dort gelegen, wenn irgendwelche Leute den Leib des Herrn weggenommen hätten. Eigentlich vermitteln die Leintücher ein Indiz für Auferstehung. Eigentlich hat Petrus noch nicht gesehen. Er sammelt Indizien. Warum ist das ein Hinweis für Grabräuber oder für die Juden oder die Römer, den Leichnam wegzunehmen? Würden die den aus den Leintüchern rauswickeln? Indizien. Und es beweist auch die Tatsache, dass nicht die Jünger es gewesen sein konnten, die etwa den Leib gestohlen hätten, wie die Soldaten es ja fälschlicherweise danach behauptet haben. Die Jünger hätten Jesus in den Tüchern mitgenommen, in den Tüchern. Macht doch hochgradig Sinn, wenn man den Leichnam klaut. Aber die Tücher lagen noch da. Indiz. Das Wegtragen in den Tüchern wäre viel einfacher gewesen. Also nochmal das Fazit. Alle Indizien lassen darauf schließen, dass den Körper niemand weggenommen hatte, sondern dass er durch die Grabtücher hindurch entwich und diese Tücher im Grab zurückließ. Rückschlüsse. Eine Frage, warum konnte Petrus das alles sehen? Weil er ein Stück weiter ging als nur vor das Grab, wie Johannes. Er ging ein Stück weiter. Und die Lektion ist, man muss bei Fragen des Glaubens schon mal näher rangehen und alles aufmerksam anschauen. Wer das nicht tut, sieht nur mit seinen physischen Augen. Niemand kommt durch einen flüchtigen Blick aus der Distanz der Wahrheit des Glaubens näher. Das geht nicht. Von draußen sah Johannes lediglich die leinenen Tücher liegen, aber um das Schweißtuch besonders an einem anderen Ort zu sehen, musste man in die Gruft hineingehen. Und dadurch war es Petrus möglich, diese feineren Details zu sehen, indem er ein wenig weiter ging. Und schaut, es ist dieses wenig weitergehen, was dann zählt. Wie viele Stellen im Blick auf Glauben, 1, 2, 3 Fragen und sind dann aber auch schnell fertig und gehen wieder. Das sind so die Diskussionen, die wir heute kennen, finde ich. Skeptiker aber gehen den Fakten nach, gehen den Indizien nach. Und das ist mein dritter Gedanke für heute Morgen. Indizien führen zu Rückschlüssen. Nochmal, Indizien sind keine Beweise. Sie führen zu Rückschlüssen. Nicht immer zu einheitlichen, aber jeder kann daraus Rückschlüsse ziehen, wie er das bewertet, was er sieht. Und so müssen auch die Leser des Evangeliums oder wir als Hörer heute Morgen unsere Rückschlüsse ziehen. Johannes berichtet uns hier, welchen persönlichen Rückschluss er damals gezogen hat, als er das gesehen hat. Verse 8 bis 10. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der als erster zu der Gruft gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Und dann gingen die Jünger wieder heim. Petrus, ich stelle mir das so vor, dass er vor Erstaunen über das, was er sah, wie angewurzelt er in dieser Gruft stehen blieb. Und nach einer Weile kommt Johannes ihm nach. Und auf einmal sieht Johannes auch. Aber was passiert bei ihm? Er glaubte. Es war für ihn den Indizien gemäß naheliegend anzunehmen, dass Jesu Leichnam nicht gestohlen wurde. Und hier haben wir jetzt das dritte Wort bei Johannes. Wie er gesehen hat. Ein anderes griechisches Wort für sehen. Es bedeutet wahrnehmen im Sinne von kennen, von wissen, von überzeugt sein. Johannes sah die leinenen Kleider, die im Grab lagen, und er sah und glaubte. Sehen, wahrnehmen, nachdenken gehört dazu, um glauben zu können. Er sah mit Erkenntnis. Das meint das Wort. Der Stein war von der Gruft weggewälzt, nicht um den Herrn rauszulassen, sondern um die Jünger reinzulassen, damit sie die Indizien sehen. Leute, wir müssen doch begründet glauben. Das sind doch die Fragen, die uns gestellt werden. Das ist nur ein Geschichtsbuch etc. Müssen wir nächste Woche nochmal länger drüber nachdenken. Aber es ist Geschichte. Johannes behauptet, dass das hier Geschichte ist. Was glaubte Johannes? Sicherlich nicht, dass Jesus nicht mehr im Grab lag. Das konnte er ja sehen. Aber er sah, dass Jesus diese Grabtücher hinterließ in der Gruft, um zu zeigen, dass er auferstanden war. Das hat er gesehen. Und hier liegt das Wunder, und das ist für uns ein sichtbares Indiz. Die Art und Weise, in der die Tücher von Christus zurückgelassen wurden, bezeugt, dass Christus von den Toten auferstanden sein musste. Aber es ist kein Beweis. Was wäre ein Beweis, wenn er vor dir steht? Ist hier nicht passiert. Und in dieser Situation, als Johannes zuerst vor und dann im Grab stand, glaubte er. So beschreibt er das hier. Natürlich glaubte er nun der Aussage von Maria, dass Jesu Leichnam nicht mehr da war. Das hat er ja gesehen. Natürlich glaubte er auch das. Aber was genau mit Jesus passierte, darauf haben die Indizien eben nicht hingewiesen. Wo war er denn jetzt? Aber es ist gut möglich, dass Johannes in diesem Moment sich dunkel daran erinnert hat, dass Jesus, als er noch lebte, davon sprach, dass er auferstehen würde. Beschreibt er nicht. Ich spekuliere. Aber hier nun wollte er das nicht länger ausschließen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Er glaubte. Ein Prozess. In seinem Herzen dämmerte der Glaube an Jesu Auferstehung. Er sah hinein und sieht all diese Indizien. Er sah, dass die Stoffstreifen immer noch raufgerollt waren und er glaubte. Und diese Indizien gaben ihm Hoffnung. Noch kein Beweis, aber Hoffnung. Warum weist uns Johannes auf diese Tatsachen, auf diese Indizien hin? Er tut das, damit wir selbst bis heute sehen und zur Erkenntnis kommen. Wir müssen Rückschlüsse allein von diesem geschichtlichen Ereignis her ableiten. Die Beschreibung der Situation führt dazu, dass auch wir die Auferstehung Jesu als eine geschichtliche Tatsache annehmen können. Wenn Jesus gestohlen worden wäre, sollten die verschiedenen Tücher nicht mehr da sein. Denn welchen Sinn macht es, den Toten aus den Leintüchern zu nehmen, geschweige denn das Schweißtuch mit Geduld schön aufzuwickeln und dann an eine besondere Stelle zu legen? Was macht das für einen Sinn? Jedes Indiz deutet darauf hin, nee, da wurde nicht gestohlen, der wurde nicht einfach weggenommen. Die Indizien deuten auf Auferstehung hin. Also es bleiben nur zwei mögliche Rückschlüsse offen und die bleiben bis heute. Entweder ist das hier alles ein großes, aufwendiges Lügenszenario, festgehalten von Johannes mit viel Fantasie, das dann irgendwie von irgendwem irgendwie inszeniert wurde, keine Ahnung wie, oder aber man sieht, man nimmt wahr, erkennt, dass nicht nur das reine Zurücklassen der Tücher, sondern die Tatsache, wie die Tücher in der Gruft lagen, ein deutliches Indiz ist für die Auferstehung. Und diese Entscheidung ist bis heute. Wir müssen Rückschlüsse zunächst mal ziehen aus der Geschichte. Und Johannes betont hier, dass er das alles gesehen hat und wusste, welche Rückschlüsse er daraus ziehen musste. Und er sagt, der Jünger glaubte, meint sich selbst. Seine Glaubensgeschichte. Also so sind beide Jünger Zeugen für das leere Grab, die Leintücher und das Schweißtuch. Petrus allerdings zog vorübergehend einen anderen Rückschluss, beziehungsweise ihn verwirrten diese Indizien. Ist auch möglich. Lukas 24 berichtet davon. Da heißt es, Petrus aber stand auf und lief zu der Gruft und als er sich hineinbückte, sieht er nur die Leintücher liegen und er ging weg nach Hause und verwunderte sich über das, was geschehen war. Nicht und er glaubte. Petrus hat einen längeren Prozess gebraucht. Petrus hat auch wahrgenommen wie Johannes. Er kam nach Johannes an das Grab und ging sogar hinein. Er sah, was Johannes dann auch gesehen hatte, kam aber zu einem anderen Schluss. Er wunderte sich über das. Keine Entscheidung. Er war sich noch nicht so ganz sicher, wie er die Indizien deuten sollte. Aber kurze Zeit später hat er es verstanden, als Jesus sich ihm dann selbst gezeigt hat. Also was ich damit sagen will, Leute, Indizien führen zu Rückschlüssen. Auch sich verwundern können Indizien bezwecken. Johannes für sich zog einen anderen Schluss, er glaubte. Er begann zu hoffen, dass diese Indizien auf die Auferstehung des Herrn hinweisen. Manche legen hier das Wort glaubte so aus, dass er Maria glaubte, dass das Grab leer war. Also er zu wenig. Das gibt der Begriff nicht her. Der Blick auf die Grabtücher war ein Indiz für die Auferstehung des Messias. So hat Johannes das hier für sich gedeutet. Und das bestätigt auch diese letzte Aussage in Vers 9. Lass uns sie nochmal lesen. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Was sagt er denn damit? Er sagt damit, er sah die Beweise der Auferstehung Jesu und glaubte dadurch, dass er das gesehen hat, dass er auferstanden war. Von der Schrift her haben die Jünger es noch nicht erfassen können. Sie haben es live erlebt, aber von der Schrift her haben sie es nicht verstanden. Das wird Jesus zwei anderen Jüngern noch am selben Sonntagnachmittag auslegen, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Die haben noch gar nicht vom leeren Grab mitbekommen. Da heißt es in Lukas, wo Jesus diesen zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus das erklärt. Da sagt Jesus, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Aus der Schrift hätte man auch diese Schlussfolgerung ziehen können, dass Jesus von den Toten auferstehen musste. Aber weil die Jünger die Schrift noch nicht verstanden, konnten sie hier zunächst nur die Indizien des leeren Grabes sehen und selber Rückschlüsse ziehen. Das ist die Aussage hier. So verstehe ich den Text. Und so heißt es hier abschließend, dass die Jünger wieder heimgingen, vielleicht wieder in den Obersaal, weil sie ja in der Zeit in Jerusalem waren und da diesen Raum mieteten. Sie waren trotz Indizien immer noch in einem Zustand der Unklarheit. War kein Beweis. Indizien. Was wäre der Beweis? Eine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und die wird kommen. Nächste Woche, Thema, eine Begegnung, die Gewissheit gibt. Wir brauchen Gewissheit. Und die gibt Jesus. Ich möchte das abschließen und mit euch das nochmal ein bisschen bündeln, weil ich glaube, das Wichtigste ist für uns auch nochmal zu erkennen. Ich sehe hier, dass Skeptiker bei Jesus sehr willkommen sind. Mehr als die Besserwisser, die Ewigdiskutierer und Dauerkritisierer. Die gibt es ja auch. Wir konnten das schon in Johannes 1 sehen, als er die Jünger berufen hat. Da hat er einen Jünger berufen, der war sehr skeptisch. Welcher war das? Schon lange her, ne? Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Skepsis. Und er nimmt diesen Nathanael mit auf den Weg. Menschen, die gesagt haben, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Die wissen, dass sie Hilfe brauchen von ihm selbst, um glauben zu können. Die sind wertvoll. Das sind die Skeptiker, die Jesus mitnimmt. Und mit denen geht Gott einen Weg, einen Prozess. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir nochmal abschließend dieses Wort sehen, nochmal zusammen auch betrachten in dem Text von heute. Echte Skeptiker sind bereit, diesen Weg zu gehen. Ich würde das mit euch noch zum Schluss nochmal festhalten. In diesen Begriffen ist eine Steigerung zu sehen, in diesen griechischen Begriffen. Niemand hat schon immer an Gott geglaubt. Niemand. Zum Glauben kommen, Gott zu glauben, ist ein Prozess. Und er beginnt, ich nehme mal dieses erste Wort, sehen mit dem physischen Sinn. Wir sehen Jesus nicht mehr, wir hören. Ihr hört gerade. Einfach hören oder sehen. Das erste Wort, das hier verwendet wird, als Johannes die Tücher in die Gruft die Tücher in der Gruft liegen sieht, ist das einfache Wort für sehen. Er war da und hat gesehen. Er schaute einfach von außen in das Innere der Gruft. Er schaut. Er ging aber nicht hinein. Keine Details. Er wirft einen Blick sozusagen auf das Ganze. Aber ganz ehrlich, so kann Glaube beginnen. Das ist nicht negativ. So kann Glaube beginnen. Du kommst in einen Gottesdienst, siehst, hörst, nimmst wahr, dass es scheinbar etwas mehr gibt, was man menschlich nicht begreifen kann, verstehen kann, aber immer noch so ein bisschen aus sicherer Entfernung. Aber damit fängt es doch an. Ein Mensch hört, sieht, dass es die Behauptung gibt, dass Gott real ist. Aber dann kommt das zweite Wort. Petrus, der kurz nach Johannes ankam, ging sofort in das Grab hinein und sah auch, aber er sah mehr. Hier steht das zweite Wort. Dieses Wort meint alles aufmerksam anschauen, prüfen. Vorsichtig beobachten, mal Acht geben, was man sieht. Das Ganze auf sich wirken lassen. Petrus sah die Details, die Leintücher, daneben das Schweißtuch. Das hat er gesehen, weil er näher dran war. Und dieses näher rankommen, habe ich den Eindruck, ist heute für viele Menschen eine mega Hürde. Mal kurz in den Gottesdienst reingucken, oh schön, nett, nette Leute, coole Musik, bla bla, weg. Aber um Glauben hineinzukommen, muss man mal nachfragen. Da reicht kein flüchtiger Blick. Da reicht es nicht nur im Gottesdienst zu sitzen, dem muss man nachgehen, da muss man lesen, da muss man nachfragen, da muss man forschen, da muss man Gespräche suchen. Und das tun Skeptiker. Hier scheitern wirklich viele. Mal ein Gottesdienst besuchen ist nett, aber genauer hinsehen. Aber die, die weitergehen, haben berechtigte Hoffnung, dann auch die Wahrheit zu erkennen. Das deutet das dritte Wort an, das wir hier sehen. Wahrnehmen im Sinne von erkennen. Überzeugt sein. Johannes ging hinein und sah, da steht dieses Wort, und glaubte. Und das ist das stärkste Wort für sehen, bedeutet eigentlich kennen, wissen. Es bedeutet intensiv beobachten, mit Verständnis. Die Zusammenhänge verstehen. Der Blick ist hier deckungsgleich mit Kenntnis, ein Blick, der eine positive Sicherheit hervorruft. Das ist das Wort hier. Und da möchte Gott uns hinführen. Aber es ist ein Prozess. Das reicht nicht, dass du die vier geistlichen Gesetze jedem vorsagst. Das reicht nicht. Wir müssen das Evangelium verstehen. Diese drei Arten des Sehens, das ist wichtig. Es gibt viele, die die Bibel und ihre Wahrheit ablehnen, weil sie diesen Prozess des tiefergehenden Betrachtens nicht mitgehen. Sie brechen ab. Brechen kurz auf und brechen ab. Und wenn Menschen nach dem ersten Blick die Sache etwas noch mal genauer angesehen hätten, etwas länger dran geblieben wären, ach, ich liebe diesen Konjunktiv, hätten sie vielleicht gesehen und hätten geglaubt. Schaut, die Wahrheit des Wortes Gottes liegt nun mal nicht in der Oberfläche. Da musst du schon genau hinsehen. Es ist kein Fast Food. Wir machen nicht ruckzuck Entscheidungen und Bekehrung. Es braucht ernsthaftes Nachdenken, intensive Beschäftigung, um eine feste Überzeugung zu haben. Und dazu lädt Gott uns ein, eigentlich jeden Sonntag uns, aber auch Menschen, die skeptisch dem Glauben gegenüberstehen. Aber die Frage ist, können wir ihnen Antwort geben? Können wir sie mitnehmen auf dem Weg? Können wir sie begleiten? Oder haben wir nur ein Instant-Evangelium, wo wir sagen, so vier Punkte müssen sie verstehen, dann ist gut. Schaut, die Entwicklung in diesen drei Worten zeigt uns, dass die Jünger die Situation erst durch ernstes Nachgehen verstanden haben. Johannes auf jeden Fall. Jesus muss tatsächlich auferstanden sein. Ein Prozess des Sehens, Wahrnehmens. Gott schafft durch Jesus von der Krippe bis zur Auferstehung vollendete Tatsachen. Wir haben das im Flyer ja abgeskizziert mit den Bildern. Und anhand dieser Geschichte können wir wirklich verstehen und überzeugt sein. Der Bericht des Johannesevangeliums, da machen wir nächste Woche weiter. Der Bericht des Johannesevangeliums über die Entdeckung des leeren Grabes ist ganz eindeutig Darstellung von Augenzeugen. Jetzt müssen wir die Rückschlüsse ziehen. Jeder, der das liest und wir, die wir das heute gelesen haben, kann sehen, dass wir es unausweichlich mit einer historischen Tatsache zu tun haben, einem Geschehen. Dass wir sagen können, Jesus, meine Hoffnung, lebt wirklich. Die Indizien schon allein deuten alle darauf hin. Und nächste Woche wollen wir mal schauen, wenn der Auferstandene erscheint, wie ihnen die Sicherheit gibt, dass das, was sie glauben, Realität ist. Amen.
An der Stelle, an der wir uns jetzt gerade befinden, wir haben es gehört, gibt es bisher nur die äußeren Indizien.